Heute feiern wir den Sonntag in der Oktav des Weihnachtsfestes und so hören wir andächtig die Worte der heiligen Lesung aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Galater. Brüder, solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet er sich nicht vom Knechte, obwohl er Herr von allem ist. Er steht vielmehr unter den Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater bestimmten Zeit. So waren auch wir, solange wir unmündig waren, dem Gesetzesdienst der Welt unterworfen. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren aus einem Weibe und dem Gesetze untertan, um die zu erlösen, die unter dem Gesetze standen, damit wir an Kindesstatt angenommen würden. Weil ihr nun Kinder seid, sandte Gott in eure Herzen den Geist seines Sohnes, der da ruft, Abba, Vater. So ist also keiner mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Evangelist Lukas. In jener Zeit wunderten sich Josef und Maria, die Mutter Jesu, über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie. Dann sprach er zu dessen Mutter Maria: Sieh, dieser ist gesetzt zum Falle und zur Auferstehung vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, auf das die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch eine Prophetin, Anna mit Namen, die Tochter Phanuels aus dem Stamme Aser. Sie war schon hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Manne gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Sie verließ nie den Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch sie kam zur selben Stunde hinzu und pries den Herrn. Dann redete sie von ihm zu allem, zu allen, die auf die Erlösung Israels harrten. Nachdem sie alles nach dem Gesetze des Herrn erfüllt hatten, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Der Knabe aber wuchs heran und erstarkte. Er war voll Weisheit und die Gnade Gottes ruhte auf ihm. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, ich würde heute gerne wieder eine kleine Betrachtung vortragen. Das war eigentlich recht schön bei der Krippenandacht vor der Mitternachtsmette. Und hier ist wieder eine Betrachtung zur Weihnachtszeit eigentlich. Basierend auf dem Ausspruch des Propheten Jesaja wieder: Aus Seir ruft man mir zu, Wächter, wie spät in der Nacht. Wächter, wie spät in der Nacht. Der Wächter spricht: Der Morgen kam und auch die Nacht. Wenn ihr fragen wollt, kommt wieder und fragt. Sehr geheimnisvolle Worte eigentlich. Die Frage, die da an den Wächter dringt, kommt weit aus der Ferne, aus Seir. Das ist ein fernes Gebirge im Südosten des Toten Meeres. Und diese Frage kommt weit her, wie sie auch heute ihre Stimme erhebt als solche, die für die Menschen nur leise klingt. Es ist die Stimme vieler Unbekannter. Sie kommt aus dem Mund vieler Ungenannter. Sie ist gerichtet an den Wächter. Es ist der Prophet oder der Seher. Seher oder Wächter deuten an, dass er mehr sieht als andere, dass sein Auge Unbekanntes erspäht und dass er als Wächter über sein Volk eingesetzt ist. Gott hat ihn dazu eingesetzt, und wenn man ihn fragt, fragt man letztlich Gott, denn der Prophet oder der Seher ist ja der Gesandte Gottes, der aus dem Gott spricht. Und so, wenn man auf ihn hört, hört man letztlich Gottes Wort. Und von weit her ist die Frage vieler verborgener Herzen über diesen Wächter, über diesen Propheten an Gott gerichtet. Die Frage lautet: Wächter, wie spät in der Nacht? Zunächst denkt man, sie meine die Nachtzeit und wundert sich über die Frage. Aber dann merkt man aus dem Zusammenhang, dass die Finsternis gemeint ist, die sich durch die Menschen in der Welt ausbreitet und ausgebreitet hat, dunkel und undurchdringlich, sodass wir keine Wege mehr sehen können. Wir wissen nicht, welche Nacht die Fragenden damals umhüllte, welche Leiden und Verfolgungen, welches Unheil, welche Nöte und Verzweiflungen, welcher Untergang ihre Tage zur Nacht werden ließ. Wir sehen nur, dass durch eine große Not und Drangsal den Fragenden alles in Nacht getaucht war und sie das Ende der Nacht herbeisehnten. Das ist ja die Zeit vor dem Kommen Christi. Und wenn wir das betrachten, dann können wir immer mit Dankbarkeit sehen, wie viel wir eigentlich besitzen, wie viel wir haben, wie licht unser Leben eigentlich ist. Aber wir brauchen nur an uns und unser Elend zu denken, um das, was da gefragt wird, zu verstehen. Im Einzelnen lässt es sich nicht aufzählen, oft weil es auch innere Nöte sind. Im Übrigen weiß wohl ein jeder mehr oder weniger, was sein Beitrag zu dem nächtlichen Dunkel der Welt ist. Doch im Ganzen lässt sich sagen, was diese Nacht, in der auch wir leben, so drückend macht. Es ist die Nacht der Sünde, der Lüge und des Todes, die auch uns natürlich noch umgibt. Diese erschreckende Sündenmacht, dass wir Gottes gerechtes und heiliges und gutes Gebot immer von Neuem übertreten, weil wir Gott nicht wollen. Diese böse Sünde, die nicht nur in den Millionen offenbarer Ungerechtigkeiten, sondern auch in den unzähligen Formen verborgener und offenbarer Selbstgerechtigkeit besteht. Dieser Sündengeist beherrscht den Menschen immer schon und immer wieder. Und aus ihm entsteht all das Elend und all der Schrecken, den sich die Menschen Jahrhunderte um Jahrhunderte gegenseitig bereiten. Mit der Sünde ist aber ein anderes gegeben, das uns in die dunkle Nacht band, die Lüge, jener schwarze Mantel der Unwahrheit und Täuschung, in die sich die Welt einhüllt, den sie selbst nicht abstreifen kann und nicht abstreifen will, der gewebt ist aus kleinen und großen, aus meinen und deinen, aus geheimen und öffentlichen Lügen, die ununterbrochen und von überall her aus Schwächen und Eitelkeiten strömen. Immer wieder verbergen, verhüllen, verdecken, verstecken, verfälschen, vertauschen wir die Wirklichkeit. Immer gerät unser Denken und Handeln und Wollen ins Zwielicht. Und oft rühmt man es als hohe Kunst, alles ins Zwielicht zu rücken. Immer wieder verbreitet sich der undurchdringliche Nebel der Unwahrheit über die Welt. Immer wieder ist es Nacht. Von den Heiden sagt der heilige Apostel Paulus im Römerbrief: Sie, die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und den Geschöpfen Anbetung und Verehrung darbrachten, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Aber vertauschen nicht auch wir immer wieder den Schöpfer mit der Schöpfung, die Wahrheit mit der Lüge? Selbstverherrlichung, Selbstanbetung, das ist letzten Endes das, was uns die Wahrheit mit der Lüge vertauschen und die Nacht ehern über uns stehen lässt. Die Nacht, in der der Mensch lebt, ist auch die Nacht des Todes und des Todesschattens. Sünde und Lüge tragen den eigentlichen Tod, den ewigen Tod schon in sich. Der leibliche Tod ist nur ein Hinweis, ein gnädiges Zeichen, das uns vor jenem warnt. Ebenso wie die Todesschatten dieser Welt, Krankheit, Katastrophen, unselige Kriege, Aufruhr, Zerstörung, Verfall, Verwesung, Untergang und anderes mehr. Ist auch sehr schön hier, dass der leibliche Tod und die anderen Dinge wie Krankheit, Katastrophen und so weiter alles eine Erinnerung für uns auch sein können, eine gnädige Erinnerung eigentlich, wie er hier sagt, eine Erinnerung Gottes, dass wir den Ernst der Sünde sehen. Sie sind der Atem des Zornes Gottes, der uns die Sünde anweht und unsere Welt. Aber der Zorn Gottes selbst, vor dem uns Gott bewahren möge, sein Gericht ist der eigentliche Tod, weil er uns völlig und endgültig von Gott im Leben scheidet und vernichtet. Das ist das Dunkelste der dunklen Nacht, die bei uns hereingebrochen ist. Freilich, das alles will man nicht wahrhaben und man hilft sich mit vielen Illusionen darüber hinweg. Man verharmlost die Dinge und sucht in Träume zu entfliehen, in Träume von gestern, das doch kaum anders war als das heute, und noch eher in Träume von morgen, das nie anders sein wird als das heute. Aber wenn wir dem menschlichen Leben einmal aufrichtig ins Auge sehen und die Welt unverhüllt in ihrer Blöße erblicken, dann spüren wir das Dunkel einer tödlichen Nacht, die sich um uns und in uns lagert. Und dann verstehen wir die Frage der namenlos Fragenden an den Wächter und nehmen sie auf in ihrem tiefen Sinn: Wächter, wie spät in der Nacht? Und dann fragen auch wir und ebenso, wenn nicht mehr bedrängt und dringend: Wächter, Seher, wie spät in der Nacht? Ist auch sehr schön, hier wird das Bild schön gezeichnet, eben der Dunkelheit, in der die Welt eigentlich ist, ohne Gott. Damit wir umso mehr das Licht wahrnehmen, in dem wir heute leben dürfen. Und wir sehen auch die Menschen, alle Menschen merken es eigentlich. Und aber der Mensch, der den Trost nicht in Gott sucht, der stürzt sich dann in alle möglichen Illusionen, die nicht tragen und die ihm eigentlich nicht das wahre Licht bringen können, die Rettung aus dieser Nacht, aus dieser Dunkelheit. Und die Frage erhält eine Antwort. Der Wächter, der Prophet, hatte ein Gesicht und dieses teilt er den Fragenden zunächst mit. Es ist eine überraschende Antwort, die er gibt. Sie rufen: Wächter, wie spät in der Nacht? Und das heißt ja auch: Kommt der Morgen denn nicht bald? Und die überraschende Antwort lautet: Der Morgen kam und auch die Nacht. Was fragen Sie noch nach dem Ende der Nacht? Der Morgen ist schon gekommen, aber dann brach die Nacht wieder herein. Der Seher sagt wiederum nicht, was er mit dem Bild meint. Aber wenn wir es in seiner Tiefe nehmen, so wissen wir, was dieser Morgen ist und wann er kam, die Weltennacht abzulösen. Der Wächter Israels und der Völker, dieser Prophet, sah nur im Gleichnis. Wir können das wirkliche und unverhüllte Geschehen erkennen. Es war der Morgen dessen, von dem es heißt: Wer aus der Finsternis den Morgen macht, beim Propheten Amos. Und es war der Morgen dessen, von dem ein anderer Prophet sagt, der Prophet Hosea: Er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte. Es war der Morgen dessen, der im Geist von sich spricht, in der geheimen Offenbarung: Ich bin der helle Morgenstern. Es war der Morgen, von dem der heilige Petrus in seinem zweiten Brief schreibt: Der Morgen, da der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Es war mit anderen Worten der Morgen, da sich Gott in Jesus Christus offenbarte und mit ihm das Licht in die Welt kam. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist der Morgen, der kam und den wir schon gesehen haben. Denn nun ist Gott selber in Jesus Christus bei uns und unsere Sünden sind von ihm auf sich genommen und getragen. Indem er starb, erstarben sie, also die Sünden, weil er sie ertragen hat und mit ihnen vor Gott für uns eintrat. Er trat vor Gott hin mit unseren Sünden beladen und hat sie vernichtet. Er lebte nicht sich zu gefallen, also nicht zu seinem eigenen Nutzen, zu seiner eigenen Freude. Eben dies, dass er, in dem Gott ist, ja, der Gott selber ist, für uns da ist und uns in Liebe aushält, ist die Rettung aus der dunklen Nacht, ist der Aufgang des Morgens. Das ist sehr schön, der Morgen und das Licht, das wir sehen, ist, dass Gott selber kommt, dass Gott selber in die Dunkelheit hinabsteigt und bei uns in der Dunkelheit ist und uns aushält, wie es hier heißt. in Liebe aushält, uns in Liebe und Geduld erträgt. Und mit ihm zerstieb auch die Lüge der Welt. Denn wenn wir so, wie wir sind, von Gott in Jesus Christus angenommen sind, wenn wir in seiner Liebe geborgen werden, brauchen wir uns weder selbst zu behaupten und zu sichern, noch selbst zu verherrlichen und zu rühmen. Gott nimmt uns an in unserer Schwachheit, in unserer Kleinheit. Natürlich, wenn wir uns abwenden von der Sünde, wenn wir mit unserem Willen Nein sagen zur Sünde. Und es ist sehr schön hier, wie es hier heißt, wenn wir wissen, dass wir von Gott angenommen sind, wenn wir wissen, dass er zu uns herabgestiegen ist in die Dunkelheit, dann brauchen wir nicht diese Selbstbehauptung oder dass wir uns selber immer wieder zureden müssen, dass wir, wie groß wir sind. Dann brauchen wir uns nicht selber zu verherrlichen, wie der Mensch es so oft tut ohne Gott. Und wenn wir uns nicht mehr selbst suchen und zu retten versuchen, können wir auch alle Illusionen über uns und unsere Welt, auch alle Träume und Utopien, alle Flucht in ein Leben und in eine Welt, die sich selbst genug ist, lassen. Wir brauchen nicht die Flucht in die Träume, in die Utopien. Wir brauchen nicht die Flucht in die Illusionen, in die die Welt sich flüchtet, wenn sie ihr Heil nicht in Gott sucht. Die Wirklichkeit ist offenbar, der Morgen kam. Auch der Tod ist zerbrochen. Der heilige Paulus sagt im 1. Korintherbrief, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erster der Entschlafenen. Mit und in ihm hat sich das Leben eröffnet und die ewige Aussicht aufgetan. Wenn wir uns in ihn, in seinen Geist, in sein Wort versenken, der als der für uns Gestorbene den Tod besiegt hat, werden wir auch durch den Tod hindurchgetragen. Man kann mit dem Psalmisten sagen, und das ist das schöne Wort aus dem Psalm, das so passend ist für die Weihnachtszeit, Finsternis ist nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Das ist auch so schön für uns, da wir ja die Finsternis um uns auch noch wahrnehmen, die Folgen der Erbsünde oder auch die aktuelle Sünde, die in der Welt natürlich existiert. Aber bei Gott, wenn wir mit Gott sind, dann ist diese Finsternis nicht finster. Wir tragen praktisch das Licht mit uns. Und für uns ist auch in der Finsternis Licht und die Nacht leuchtet wie der Tag. Und die Finsternis ist wie das Licht, weil Gott auch in der Finsternis ist. Oder in die Finsternis kam und die Finsternis in Licht verwandelt hat. Der Morgen kam, heißt es. Aber das ist nur eine Hälfte dieser prophetischen Antwort. Der Wächter fügt noch hinzu, und auch die Nacht kam wieder. Nach dem Morgen kam also wieder die Nacht. Es ist nicht dieselbe Nacht wie die vor dem Morgen. Es ist eine Nacht, die über den Morgen hereinbrach und darum eine noch unheimlichere. Also praktisch die Nacht nach dem Kommen Christi und deswegen auch sehr passend für unsere heutige Zeit, wo wir diesen großen Glaubensabfall erleben müssen. Es ist wohl auch noch nicht eine so allgemeine, obwohl sie sich Schritt für Schritt ausbreitet und Stunde um Stunde mehr Herzen ergreift. Aber immer noch gibt es Herzen, die dem Geist dieser von neuem heraufziehenden Nacht widerstehen. Und so müssen auch wir dieser Nacht widerstehen, die um uns existiert. Und in vielen ist wenigstens eine Erinnerung an den Morgen geblieben. Doch lässt diese neue Nacht auf das Ganze der Welt gesehen den Morgen mehr und mehr wieder entschwinden. Wir denken daran, in wie vielen Ländern der Erde der christliche Glaube ausdrücklich bekämpft wird und man versucht, ihn ganz auszurotten und wie in anderen Ländern, etwa bei uns, es Mode wird, ihn zu verachten, zu vertreiben und zu vergessen. Und auch bei uns, den Gliedern der Kirche, trübt sich vielfach, ja, erlischt der Morgenglanz. Das ist auch sehr passend eben für die ganze Entwicklung in der Amtskirche oder dass die Kirche eben von innen heraus zerstört wurde und der Glauben den Menschen geraubt wurde. Noch an eines müssen wir denken. Dieser Verlust des Glaubens berührt, versehrt den ganzen Menschen, soweit er noch Geschöpf ist. Zum Geschöpf zum Beispiel gehört, dass es sein Leben als Antwort auf das Wort des Schöpfers, das es hervorruft, versteht. Also dass unser Leben eine Antwort auf den Schöpfer ist, der uns das Leben schenkt. Und dass unser Leben deshalb auch Verantwortung heißt oder weiß, um Verantwortung weiß. Die Heiden wussten noch, dass sie an ihren Göttern schuldig werden können. Wissen wir noch von einem gottgeschuldeten Leben? Meinen wir nicht vielmehr, dass wir nur uns selbst schulden und uns selbst verantwortlich sind? Das ist auch sehr passend für die heutige Zeit. Wie viele Menschen wissen noch, dass sie Gott ihr Leben auch schulden? Dass sie Gott von Gott das Leben übergeben bekommen haben und dass sie Gott auch das Leben schuldig sind? Nicht nur sich selber. Das ist auch ein guter Gedanke übrigens gegen den Selbstmord, dass wir nicht nur uns selber verantwortlich sind und unser Leben einfach nehmen können, wann wir wollen, sondern dass wir unser Leben auch Gott schulden und deswegen nicht Herren über unser Leben sind. Zum Geschöpf gehört, dass es sein Leben und seine Welt als Gabe versteht und dass es deshalb in seinem Innersten dankbar ist. Aber hat nicht der öffentliche Geist das gänzlich vergessen? Gabe? Nein, Leistung. Also von Gott geschuldetes. Die Menschen sehen immer mehr ihr Leben als etwas, was Gott ihnen sowieso schuldet. Sich schenken lassen? Nein, fordern. Die Menschen treten immer mehr eigentlich mit Forderungen an Gott heran. Demütiges Entgegennehmen? Was für ein altmodisches Wort, Demut. Nein, arrogantes Verlangen. Und hinter allem als Grundton und Grundstimmung, in die das arme Leben eingestimmt wird, Friede? Nein, aufgebracht sein. Das ist ja schön hier zusammengefasst, was für einen Geist wir haben können, Geist der Dankbarkeit. Auch wenn das Leben seine Kreuze hat, wie die Menschen früher trotzdem um ihr Leben dankbar waren, es in Demut angenommen haben aus Gottes Händen mit allen seinen Kreuzen und Freuden. So sehr hat der Mensch seine Grundorientierung verloren und irrt und taumelt nur noch durch die Welt wie ein Blinder oder Trunkener. Denn selbst das natürliche Licht ist dann am Erlöschen und die Nacht, die Elendsnacht, bricht wieder herein. Der Morgen kam und auch die Nacht, sagt der Prophet, und auch die Nacht. Wenn er hier sagt, die Grundorientierung hat der Mensch verloren, das natürliche Licht, wir sehen es auch immer mehr, wie das natürliche Licht, das heißt das Gesetz, das Gott in alle Herzen geschrieben hat, wie der heilige Apostel Paulus sagt, wie das immer mehr verdunkelt wird, wie die Menschen immer mehr Sachen in die Welt rufen, und behaupten und aufstellen, die eigentlich die selbst diesem natürlichen der natürlichen Vernunft, dem natürlichen Gesetz widersprechen. Und so verliert der Mensch alle Grundorientierung ohne Gott. Aber wir können beten ohne Unterlass. Beten in dieser Dunkelheit, wir wollen Gott bedrängen, wie die arme Witwe im Gleichnis, den ungerechten Richter. Und wenn wir keine Worte finden, dann können wir auch im Schweigen beten. Und das alles nicht nur um unseretwillen, sondern auch der anderen Menschen willen, die nicht wissen, was sie anrichten mit ihrem Tun. Wir müssen auch für die Welt beten, für die Sünder, wie die Mutter Gottes immer wieder sagt, so viele Menschen gehen verloren, weil niemand für sie opfert und betet. Für die Menschen, die nicht wissen, was sie anrichten mit ihrem Tun, und um des großen Elends willen, das aus dieser Nacht die den Morgen wieder überwältigt hat, entsteht. Also ein sehr schönes Gleichnis eigentlich, oder sehr schön verstanden, diese Worte des Propheten Jesaja: Wächter, wie lange noch die Nacht? Wie spät ist es in der Nacht? Und der Wächter spricht: Der Morgen kam und auch die Nacht. Wenn ihr fragen wollt, kommt wieder und fragt. Und so wollen auch wir, die wir in der Nacht nach dem Morgen leben, immer wieder zu Gott kommen und ihn fragen und uns doch freuen. Ja, auch in der Dunkelheit, in der wir leben. Der heilige Apostel Paulus ruft uns ja entgegen, wir haben es gehört, am dritten Adventssonntag: Freuet euch, noch einmal sage ich euch, freut euch alle Zeit im Herrn. Suchen wir nicht die Freude in den geschaffenen Dingen, in der Ehre, im Ansehen, in den irdischen Freuden, sondern wenn wir unsere Freude im Gott suchen, auch in der heutigen Zeit, dann können wir uns auch freuen, egal wie groß die Dunkelheit ist, die uns umgibt, weil wir haben gesehen, Gott hat die Dunkelheit besiegt und er ist als das Licht in die Welt gekommen. Und wenn wir bei Gott sind, dann ist auch die Dunkelheit Licht. Wie der heilige Augustinus einmal sagt: Unsere Herzen sind geschaffen für dich, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. So wollen wir auch unsere Freude nicht in den geschaffenen Dingen suchen, in den irdischen Dingen, sondern im Herrn. Und so beten wir jetzt wieder und rufen zu Gott. Jetzt in dieser heiligen Messe denken wir daran, wir können hier vor Gott hintreten, in den Händen das Opfer seines Sohnes, und rufen ihn in dieser Zeit, dass er uns hilft, die Zeit zu verstehen, dass er uns hilft, die Zeit zu lesen, und dass er uns hilft, auch in dieser heutigen Zeit bei seinem Licht zu bleiben und bei ihm zu bleiben und dieses Licht wieder zu erleben und zu sehen und uns daran zu erfreuen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.